Troststoff, ein Literaturpodcast. Geschichten über Tod, Trauer und Trost.
Charlotte und Yannick erwarten ein Kind, einen Sohn. Doch Gustav, so heißt der Sohn, verstirbt wenige Wochen vor dem errechneten Geburtstermin an einer sehr seltenen Komplikation. Yannick beginnt zu schreiben. Es entsteht das Buch »Für immer sehe ich dich wieder«. Darin erzählt Yannick Hanwyor Federer das eigentlich Unsagbare, was Menschen fühlen, wenn das eigene Kind verstirbt. Es ist eine autobiografische, schmerzhafte und wirklich todtraurige Erzählung und zugleich ist es ein stärkendes Buch über Familie, Freundschaft, Unterstützung und vor allem ist es eine große Liebeserklärung an Gustav. »Für immer sehe ich dich wieder«. Darum soll es in dieser Episode gehen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Troststoff und vor allem ganz herzlich willkommen, Yannick Hanwyor Federer.
Hallo.
Yannick, du bist vieles, du bist Schriftsteller, du bist Dramatiker, du arbeitest auch für den Hörfunk. Und warum wir uns heute treffen ist, du hast ein Buch geschrieben, Für immer sehe ich dich wieder, für das du jetzt auch einen Preis bekommen hast. Herzlichen Glückwunsch dafür.
Danke.
und für das ich sagen würde, du viele Herzen, glaube ich, ansprichst mit diesem Buch. Ich wollte gerne von dir wissen, spielst du eigentlich Lotto?
Nee. Also, ich muss gerade überlegen, ob ich jemals Lotto gespielt habe, aber ich glaube nie. Auch kein Poker, aber das liegt vor allem daran, dass ich mir Karten nicht merken kann. Ich glaube, das muss man sich da merken können. Wenn ich Skat spiele, bin ich immer der schlechteste Skatspieler, weil ich habe keine Ahnung, was schon geworfen worden ist. Nee.
Ich habe das gefragt mit dem Lotto, weil du im Buch schreibst, Todgeburten, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 0,4%, mit dieser Zahl hätte ich mich früher beruhigt. Und wenn man sich auf diese Seite der Statistik stellt, dann hat man auch eine Chance auf einen Lottogewinn. Wenn man erfährt, dass man schwanger ist, dass man ein Kind bekommt, und so war das auch bei euch, du und deine Partnerin Charlotte, ihr habt ein Kind erwartet, einen Sohn erwartet, und den habt ihr letztendlich tot zur Welt bringen müssen. Wann hattest du das Gefühl oder wusstest du, das ist jetzt richtig, dass ich auch darüber schreiben möchte und dass ich das nicht nur für mich behalten möchte, sondern dass ich damit in die Welt gehen möchte?
Ich glaube, das war ein schrittweiser Prozess. Das war nicht alles auf einmal sofort klar. Ich glaube, was mir sehr früh klar war oder was sich mir aufgedrängt hat, war, darüber schreiben zu wollen. Das war schon im Moment, in dem ich so langsam begreifen musste, was da passiert, oder versucht habe zu begreifen, was da passiert. Da hat schon etwas in mir angefangen zu formulieren, nach Worten zu suchen. Was für mich auch erstmal verstörend war, dass ich das tue, aber das war auf der einen Seite ein Versuch, Distanz herzustellen. Also was ich erzähle, ist eben immer noch mal zumindest ein bisschen von mir weggerückt. Da habe ich so eine Armeslänge Platz, um darauf schauen zu können. Und indem ich das tue, bin ich nicht völlig überwältigt. Ich glaube, das war so der Versuch davon, mir das vom Leib oder einfach ein Stück weit wegzukriegen, von mir wegzurücken, um drauf schauen zu können. Und auf der anderen Seite eben zu begreifen, Worte zu finden. Und es hat mich aber in dem Moment völlig verwirrt und auch so ein bisschen erschüttert, dass ich das tue. Weil ich ihm dachte, was fange ich jetzt eben hier an, nach Formulierungen zu suchen, nach guten Sätzen? Das ist gerade echt nicht der Moment für Literatur. Und Charlotte war da sehr viel klarer, als ich ihr das sozusagen gebeichtet habe. Hat sie mich ziemlich verwirrt angeschaut und gesagt so, hä, natürlich schreibst du über Gustav, bist du verrückt. Ja, so, also das war so sehr schnell klar, dass ich schreiben muss, einfach als ein Medium des Denkens, des Fühlens, des Sich-Sortierens, was vermutlich auch nicht überraschend ist, weil das ohnehin etwas ist, was ich die ganze Zeit tue und was ich immer schon getan habe, um mir meiner selbst klar zu werden oder der Welt oder was auch immer. Dass es ein Buch geworden ist, das hat sich dann so nach und nach rauskristallisiert. Und ich glaube, das kam vor allem daher, dass wir, als wir aus dem Krankenhaus raus waren und sozusagen zurück in die echte Welt gekommen sind, zurück in Gesellschaft waren, wir gemerkt haben, wie wenig vorgesehen wir waren, wie wenig das, was uns passiert ist, passieren soll, dass bürokratische Prozesse immer nicht so ganz funktionieren für uns, dass Menschen nicht so richtig wissen, wie sie auf uns reagieren sollen, dass sie Beileidskarten nach Worten ringen, weil die, ich sag mal, üblichen Formulierungen es nicht so ganz treffen. Und da habe ich irgendwann gemerkt, oder vielleicht haben wir das auch beide sofort gemerkt, dass das auch eine gesellschaftliche Dimension hat, dass es da um Thematisierung oder Nicht-Thematisierung von Tod geht, um den Tod von oder das Sterben von Kindern, dass Kinder sterben müssen und dass wir trotzdem ja trotz dieser Unfassbarkeit weitermachen müssen irgendwie und damit leben müssen, dass wir mit dem Tod leben lernen müssen. Und ab dem Moment, und als sich das Schreiben dann quasi fortgesetzt hat und auch diese Dinge eingeflossen sind, ja, ich glaube, da ist uns so langsam gedämmert, dass wir da nicht mehr nur uns selbst adressieren oder einen engen Kreis von Familien, Freundinnen und Freunde, sondern dass das ein Text ist, der sich an Dritte richtet, die wir nicht kennen.
Ich würde denken, gesellschaftlich sind wir auf das Thema eigentlich auch gar nicht vorbereitet, weil wir erstmal alle so groß werden, dass ja eher gesagt wird, passt auf, dass ihr nicht schwanger werdet, sozusagen, und dass dieses Umgekehrte der Schwangerschaft sich nicht erfüllt, wenn man es nicht familiär oder privat in anderer Form in jungen Jahren erlebt, vielleicht nie damit konfrontiert ist. Und ich habe heute noch mal hier in der Buchhandlung in Köln ins Regal geguckt, bei 2-3 Buchhandlungen der Regalmeter Schwangerschaft, der ist einfach mit allen positiven Konnotationen und Themen versehen. Da geht es um, wie sich ein Kind entwickelt, welche Namen und so weiter. Aber das, was euch geschehen ist, nämlich dass ein Kind im Mutterleib verstirbt vor der Geburt, da ganz, ganz selten als Literatur oder überhaupt als Sachbuch als Thema angeboten wird. Und über die gesellschaftliche Dimension dessen. Das ist einer der Gründe, warum ich auch gerne mit dir reden wollte. Ich wollte aber auch deshalb so gerne mit dir über das Buch reden, weil ich es ganz, wie soll ich sagen, das, was du tust, gleich auf den ersten Seiten, ist, dass du die Wirklichkeit so, zumindest auf mich als Leserin, so hast einprallen lassen, dass ich mit euch quasi die Zeit im Krankenhaus so intensiv erlebe. Du sagst gleich auf der ersten Seite zweimal, es ist etwas passiert. Und ich hab gedacht, das ist klug, das so zu machen, weil es mich auch wirklich gleich so mitgenommen hat, die Geschichte von Charlotte und dir, wie ihr euch kennengelernt habt und euch auch entschieden habt, ja, wir möchten eine Familie werden, das arbeitest du nach. Und wahrscheinlich hätten viele andere Autoren erstmal den Schritt gemacht und gesagt, na, so haben wir uns kennengelernt, so war unsere Liebe, so war unsere Entscheidung. Und dann zu dem Punkt, warum hast du diesen anderen Weg gewählt? Warum die Konfrontation gleich zu Beginn?
Ich glaube, ich habe bei dem Text sehr wenig nachgedacht über das Schreiben, als ich angefangen habe oder bevor ich angefangen habe, sondern das war ein Schreiben, das raus wollte, aufs Papier wollte. Und was vor allem, glaube ich, auch getrieben war von dem Impuls, diese kurze Zeit, die wir mit Gustav hatten, also Gustav als ja, als physisch co-präsenter Mensch, wenn man so abstrakt formulieren möchte. Also, dass wir ihn halten konnten, dass wir ihn riechen konnten, dass er wirklich bei uns war und nicht nur in einer Form, in der wir uns irgendwie vorstellen müssen und hoffen müssen, dass er bei uns ist oder ihn als Erinnerung bei uns haben. Und diese Zeit war eben so kurz, dass wir nichts vergessen wollten und alles aufspeichern wollten. Und ich glaube, daraus war für mich in dem Moment ganz, ganz unhinterfragbar oder gar keine Frage tatsächlich, wo ich da anfange und wie ich schreibe, sondern das war mir klar, ich muss damit anfangen, wie uns langsam klar wird, dass er stirbt oder gestorben ist. Und dann im Schreiben, glaube ich, ist mir irgendwann, das muss im Schreiben gewesen sein, dass ich irgendwann gesagt habe, so, jetzt müssen wir eigentlich erstmal erzählen, wie der überhaupt entstanden ist. Und wer wir sind und uns sozusagen und unsere Familien einfach insofern schildere, als sie wichtig sind dafür, dass sie eben in ihm zusammenlaufen, wenn man so will. Ich habe dann irgendwann angefangen, das Manuskript zur Seite zu legen und mir andere Texte anzuschauen, die auf ähnliche, oder nicht auf ähnliche Weise, aber die auch ein verstorbenes Kind thematisieren. Einfach um mir klar zu werden, was ich da eigentlich genau mache. Mhm. Also ich glaube, beim Schreiben muss man sich immer und dringend Gedanken machen, was man da tut, aber man muss es ja nicht dringend oder zwingend davor tun. Oder auch nicht auf den ersten Seiten und vielleicht auch nicht bei der Hälfte, aber irgendwann muss man es halt machen, um dann, wenn man sozusagen wieder vorne anfängt und anfängt zu überarbeiten, einfach einen Begriff davon hat, was man da schreibt und wie man schreibt, warum es so aussieht, warum es so aussehen soll, was womöglich eben auch inkonsequent ist. Also man muss sich sozusagen dann hinterher konsequenter machen, als man am Anfang womöglich gewesen ist. Und da ist mir dann sehr stark klar geworden, wo die Abweichung liegt von dem, was ich zumindest finden konnte. Also die allermeisten Romane gehen so vor, dass sie den Tod eines Kindes als eine Zäsur benutzen eben und davor und danach dadurch motivieren können, was erstmal prima ist, wenn man einen Spannungsbogen herstellen möchte, weil ich dadurch eben sofort eben dieses davor und danach habe und dann erzählen kann, wie dramatisch sich das eine vom anderen unterscheidet. Und diese Dramatisierung hat mich aber sehr stark gestört, weil diese Zäsur, also der Tod des Kindes in der Regel zusammenschnurrt auf so ein, manchmal ein paar Sätze, manchmal ein paar angerissene Szenen und ja, mich hat das gestört, weil ich einfach dachte, also egal, ob ich dieses Kind jetzt erfinde oder ob es dieses Kind wirklich gegeben hat, ich muss dem schon gerecht werden, wenn ich dessen Tod in die Erzählung aufnehme oder wenn ich den Tod erzähle. Und ich glaube, dass auch viele dieser Texte so sehr ins Grelle gehen und auch in die Abstraktion gehen irgendwo, weil sie für mich auf eine Weise so eine Kehrseite der gesellschaftlichen Verdrängung sind. Also auf der einen Seite wollen wir alle nicht wissen, wie das ist, weil es unglaublich schrecklich ist und es ist halt schöner, durch den Tag zu gehen, wenn ich mir das nicht vor Augen halte. Und wenn ich es dann aber doch thematisiere, dann male ich es halt in den grellsten, schrecklichsten Farben, weil ich es mir anders nicht vorstellen kann.
Wir wollen über dein Buch sprechen. Was ich sehr erstaunlich fand, ist, Charlotte sagt sehr früh, hier stimmt was nicht. Und du sagst einen Satz, Katastrophe. Ich fand ihn so schrecklich, dass ich ihn immer wieder verdrängt habe. Katastrophe ist, wenn wir sagen, dass Katastrophe ist?
Nee, Katastrophe machen wir erst, wenn Katastrophe ist. Ja, ein komischer Satz. Aber ich habe den damals wirklich so gesagt und der ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Weil ich einfach dachte, woher kam dieser Satz und warum habe ich ihn gesagt?
Und was ist die Erklärung?
Ich glaube, diese Situation war einfach ja, Charlotte hat das irgendwie schon früher gewusst, obwohl wir es dann noch gar nicht wissen konnten. Und ja, also ich schildere das ja auch am Anfang des Buches, dass einfach alles furchtbar war an diesem Morgen. Und wir sind sehr häufig diesen Weg gefahren, weil eben das die Klinik war, wo wir auch die Pränataldiagnostik gemacht haben. Und es war bis dahin halt immer so, dass wir da sehr entspannt rübergekommen sind und in der Regel eigentlich immer genau ein Parkplatz auch frei war vor der Klinik. Und das war immer irgendwie ja, schön, dahin zu fahren. Und genau an diesem Morgen heilloses Verkehrschaos, wir kommen einfach nicht dahin und dann bin ich endlich oder sind wir endlich dort und dann finde ich keinen Parkplatz und ja, kreisel dann eben da auch noch durch die Gegend, wenn wir eigentlich einfach in diese blöde Klinik müssen. Und ich meine, das war auf der Brücke, wo eben, ja, ich glaube, ich wollte einfach Aufschub, ich wollte einfach sagen, lass uns bitte erstmal dahin fahren, lass uns erstmal überhaupt da heil ankommen und alles andere machen wir dann. Ich glaube, das war mein ziemlich stupider Impuls in dem Moment.
Also ich fand den Satz brutal. Ich finde den auch wahnsinnig klug, weil natürlich, wenn wir, also ich kenne das nur aus meinem Leben, zu wissen, jetzt klingelt das Telefon und dann macht man sich irgendwie Sorgen, ist vielleicht zu Hause was passiert oder ist das mit der Mutter oder der Oma, Freundin, wo man irgendwie annimmt, da könnte was passieren. Habe ich auch schon gesagt, ich mache jetzt diesen Supermarkteinkauf noch zu Ende und dann rufe ich zurück. Ja. Aber ich lasse das jetzt diese nächsten 5 Minuten, die ich noch habe, ich lasse das jetzt noch nicht an mich ran. Ich weiß, gleich wird es furchtbar, aber 5 Minuten oder 10 Minuten, irgendwie ich, den Puffer gebe ich mir jetzt noch. Und daran habe ich einfach, also jeder hat ja auch eine Interpretation beim Lesen, daran habe ich gedacht, als ich den Satz gelesen habe, der weiß genau, was ihm gleich passiert, aber der will noch mal kurz sagen, dafür habe ich noch keine Kapazitäten, ich muss noch mal kurz zusammensammeln.
Ich glaube, was man auch noch, oder was es vielleicht deutlicher macht, was da mit mir los war, die Tatsache, dass ich diesen blöden Parkplatz auch gesucht habe überhaupt. Dass ich da wirklich...
Sülpicher Straße 240.
Ja, das war dann der Parkplatz, den ich gefunden habe, den ich dann auch vermeintlich klug, wie ich war, in dem Moment mir deutlich gemerkt habe. Sogar, ich glaube, ich habe auch noch ein Foto gemacht, damit ich auf jeden Fall weiß, wo ich geparkt habe. Anstatt dann einfach dieses Auto davor stehen zu lassen und Warnblinkanlage an und egal. Und ich glaube, ich habe einfach nicht umgeschaltet von Normalität zu Ausnahmezustand, zu Notfall. Oder etwas wollte es noch nicht verstehen.
Ja, wie auch.
Ja.
Bis dahin wart ihr ein glückliches Paar, das sich auf seinen Sohn gefreut hat.
Ja.
Bis zu diesem Tag.
Ja.
Und da schreibst du ja auch die Untersuchung alle super waren und der Arzt sagt, auch bei ihm brauche ich gar nicht mehr machen, das ist ja auch alles in Ordnung. Ja,
es geht sogar so weit, ich glaube, das habe ich gar nicht geschrieben, aber der Oberarzt hat uns hinterher gesagt, dass man mit den Symptomen, die faktisch uns veranlasst haben, in die Klinik zu fahren, dass man mit diesen Symptomen eigentlich nicht in die Klinik fährt, weil sie einfach noch so diffus waren. Und das ist halt auch genau die Krux bei dieser Komplikation, dass man einfach immer zu spät kommt, weil wenn die Versorgung eben nicht mehr da ist, weil die Plazenta sich gelöst hat, ist das eine Frage von, ich glaube, noch nicht mal 2 Minuten, bis das Kind stirbt. Aber das festzustellen dauert eben wesentlich länger, weil die Symptome, die sie dann eingestellt haben, waren letztlich beginnende Wehen. Leichtes Ziehen, also etwas, was eben
immer sein kann.
Genau. Wo auch, glaube ich, in allermeisten Fällen einfach erstmal gesagt werden würde, naja, das ist jetzt einfach ja, Ziehen der Mutterbänder, Paranoia der panischen Mutter, so.
Der Arzt sagt euch im Krankenhaus zu der Diagnose, weil du das gerade gesagt hast, mit der seltenen Komplikation, sie haben nichts falsch gemacht. Nein, wirklich nicht. Nein, sie haben nichts falsch gemacht. Wie wichtig war euch das, dass er das gesagt hat?
Ich glaube, das ist eine Stelle, bei der ich auch sozusagen durch diese eine Begebenheit etwas verdichtet habe, was sich eigentlich noch viel länger abgespielt hat, nämlich, dass wir eine ganze Weile beschäftigt waren, nach Gründen zu suchen, weswegen wir sämtliche Medizinerinnen und Mediziner, die damit befasst waren, traktiert haben mit Theorien, mit Vermutungen, ob es nicht das gewesen sein könnte, die jenes gewesen sein könnte. Und die haben uns halt letztlich nach und nach alles vom Brot genommen und gesagt, das war's alles nicht. Und uns ist darüber auch erst klar geworden, wie wenig man auf der einen Seite speziell über diese Komplikationen weiß, aber andererseits eben auch, ja, zumindest scheint es mir so, dass da ganz vieles einfach nicht so wahnsinnig ausgeforscht ist, was man sich gerne so vorstellen möchte, weil es dann kontrollierbarer erscheinen würde.
Es gibt einen Satz, den habe ich schon mal im Podcast gesagt, aus dem Buch von Wolfgang Herrndorf, Arbeit und Struktur. Das ist ja der Schriftsteller, der sich selbst mit einem Pistole umgebracht hat. Der hat einen sehr schweren Gehirntumor und der ist in der Krebsklinik und sagt, er sei mit ganz vielen Patienten konfrontiert, die sagen, warum ich, warum ich, warum ich? Und er selber stellt sich die Frage nicht und sagt, herzlich willkommen in der biochemischen Lotterie. Mhm. Und das finde ich bei der Suche nach der Frage, warum und möglicherweise Schuld, einen sehr gangbaren Weg. Mhm. Zu sagen, da verhakt sich was, wenn zwei zusammenkommen. Der Bauplan der Natur, wir sind ja sehr effizient und denken immer, wir sind ja sozusagen immer am Gelingen interessiert und fokussieren uns ja auch darauf. Und da passt was nicht, warum auch immer. Aber wir haben das an der Stelle nicht. Deine Mutter sagt ja auch im Buch an einer Stelle, da ist was, was das können wir nicht verstehen.
Ja, also ich versuche eigentlich auch immer zu erklären, dass für uns sehr wichtig war zu verstehen, wie die Trauer Phasen hat und dass man jede Phase der Trauer erstmal so annehmen und zulassen soll, wie sie kommt, aber sie dann auch gehen lassen soll, wenn sie gehen möchte. Also beispielsweise war eine Zeit lang Kondolenzpost für uns wahnsinnig wichtig, hat uns unglaublich getragen und getröstet. Und irgendwann war das aber vorbei und dann kam noch eine sehr verspätete Kondolenzkarte und die habe ich sofort ins Regal gesteckt, ungeöffnet und wollte sie nicht lesen, weil ich irgendwie der Meinung war, die Zeit der Kondolenzpost ist vorbei. So, und ganz ähnlich war es dann eben auch mit diesen Theorien, Erklärungen, nach diesem Suchen nach Kausalität letztlich. Dass nachdem uns eben die Menschen, denen wir vertraut haben, also das Fachpersonal, nach und nach alles kassiert haben, immer wieder gesagt haben, wir wissen nicht, was das war, man kann das einfach hinterher nicht sagen und wir wissen auch einfach nicht alles und das kann man nur akzeptieren oder sein lassen, dass ich das irgendwann dann so annehmen konnte und es für mich dann letztlich zwei Formulierungen gab, also die eigentlich halt direkt meinem Agnostizismus eben entsprechen, also entweder es gibt einen Gott und der hat eben entschieden, dass mein Sohn sterben muss. Oder es gibt einfach ein kalt vor sich hin pulsierendes Universum, das eben seine stochastischen Verteilungen eben erfüllen muss. Und dann eben mein Sohn verschluckt und ich kann noch nicht mehr sauer drauf sein, weil es eben einfach nur ein kalt pulsierendes Universum ist, das eben tut, was es eben tut und noch nicht mal böse ist, weil es in diesen Kategorien nicht operiert. Und beides finde ich einigermaßen unbegreiflich. Und der Punkt zu begreifen, dass es da nichts zu begreifen gibt, dass es einfach begreifen, da keine Kategorie ist, es aber nichts zu verstehen gibt, sondern einfach nur zu trauern und einen Weg zu finden, das war, glaube ich, wichtig. Und dennoch, das wäre nicht möglich gewesen, damit sofort anzufangen. Also diese Suche nach den Gründen, die war wichtig. Aber als sie dann beendet war und als dann insbesondere gerne von Menschen, die nicht unmittelbar mit uns, also die nicht an den Untersuchungen beteiligt waren, die nicht an den nicht in der Pathologie waren und so weiter und so fort, sondern einfach die von weiter weg irgendwie noch Meinung hatten und insbesondere Menschen, die keinen medizinischen Sachverstand haben und dann auch irgendwie später noch Ideen hatten, was das gewesen sein könnte, da haben wir dann ziemlich schnell gesagt, nee, das machen wir nicht mehr. Wir haben das durch, wir haben es lange intensiv durchgekaut. Das war wichtig, das durchgekaut zu haben, aber das ist jetzt beendet. Weil es hilft ja nichts. Ich kann noch so eine tolle Theorie hinterher haben. Ich werde es niemals wissen, ob es das war.
Ich weiß von einem Krankenhauszimmer, da stand bei einer Seelsorgerin mal ein Rilke-Gedicht an der Tür. So sinngemäß, wenn sie kein, also es gibt den Punkt, da leben wir in die Fragen hinein. Wir finden keine Antwort, aber wir leben in die Fragen hinein. Das fand ich immer ganz, also konnte ich immer gut annehmen, wenn ich keine Antwort auf Ereignisse bekommen habe. Ihr seid im Krankenhaus, ihr hattet eigentlich abends eine Party gehabt und ein volles Haus und jetzt müsst ihr irgendwie sagen, was los ist. Und ihr tut das auf ganz, ganz offene Art und Weise, eigentlich jedem und jeder gegenüber, euren Freunden, Familie. Und du hast auch später im Verlauf E-Mails in das Buch eingearbeitet, wo du beruflich erklären musst, ich kann jetzt nicht. Die Offenheit, die du und ihr gezeigt habt, das genauso zu benennen, unser Kind ist gestorben und uns geht es so damit, du schreibst ja auch, ich fühle mich kaputt. Das ist ja eine Verletzlichkeit, mit der man sich erstmal in die Welt stellen muss. Das muss man sich erstmal auch trauen und selber zulassen können. Wie waren die Reaktionen darauf?
Ich kann vielleicht erstmal erzählen, diese Party wäre eigentlich so ein bisschen der Schlusspunkt gewesen von all unseren Vorbereitungen. Also wir hatten unglaublich viel zu tun, wie das glaube ich auch bei vielen Paaren so ist. Also irgendwie die Arbeit loswerden, alles vorbereiten, alles organisieren, damit man dann eben alles weggeräumt hat, wenn das Kind kommt. Und dann hat man diese weite leere Fläche im Kalender, wo eben man einfach nur für das Kind da sein möchte. Und diese Party sollte eben, das war so eine verspätete Geburtstagsnachfeier, Wohnungseinweihungsnachfeier, also wir hatten einfach so viel Stress gehabt, dass wir auch zu nichts mehr gekommen sind, auch keine Feste gefeiert haben, weil einfach keine Kapazität da war. Und das sollte sozusagen auch für uns mal so markieren, dass diese Lebensphase jetzt eben auch damit beendet ist und eine neue anfängt. Und in dem Moment, als uns klar geworden ist, dass wir jetzt allen absagen müssen, weil sonst halt echt viele Leute da Sturm klingeln und unsere Nachbarn irgendwann durchdrehen, war das erstmal total schrecklich. Also jetzt müssen wir da allen möglichen Menschen schreiben und wie machen wir das und so. Das hat sich aber im Nachhinein als großer Segen erwiesen, weil wir ganz früh ganz viele Leute, die uns ohnehin wichtig sind, wie die sozusagen hineingeholt haben und gesagt haben, das ist uns passiert. Und die waren dann eben auch die ganze Zeit drin. Also die haben alle Bescheid gewusst, die haben teilweise auch, also sind irgendwie eingesprungen, haben uns Dinge abgenommen, haben geholfen. Und das Wichtige war aber vor allem, dass die Bescheid wussten und dass, wenn wir die hinterher getroffen haben, wir nicht mehr diesen Moment hatten, sage ich es ihm oder ihr jetzt oder nicht, habe ich gerade die Kapazität dazu, diese Situation durchzustehen, das sagen zu müssen oder nicht, sondern das war eben, alle wussten Bescheid und dadurch, wenn man sich dann getroffen hat hinterher, gab es nichts, was man irgendwie aufholen musste, sondern die wussten alle, was Sache ist und man hatte sich dann eben hinterher auch immer wieder eine Nachricht geschrieben oder telefoniert oder teilweise sind ja auch Freundinnen und Freunde direkt ins Krankenhaus gekommen. Und dieser enge Kreis hat uns dann eben unglaublich gehalten und getragen anfangs. Und mir ist dann klar geworden, wie wichtig das war, insbesondere als es dann um Menschen ging, die nicht in diesem Kreis drin waren, die aus welchen Gründen auch immer irgendwie nicht in der Nähe waren oder wie auch immer eben nicht eingeladen waren und denen ich dann aber später Bescheid sagen musste oder es mir überlegen musste, kann ich das denen jetzt eben sagen oder nicht. Und das ist halt jedes Mal eine unglaubliche Anstrengung gewesen, weil ich dann auch sehr schnell in so eine Trostfunktion hineingehen musste. Also wir haben da immer gesagt, wir sind ja jetzt eigentlich die Profis sozusagen, weil wir gehen jeden Tag mit Gustavs Tod um, aber das sind ja die Amateure, die erfahren dann erst von Gustavs Tod und dann muss ich denen helfen. Was aber halt auch anstrengend ist, weil das mache ich dann die ganze Zeit. Und dadurch haben wir natürlich auch eine Zeit lang Menschen gemieden, die nicht in diesem Kreis waren, weil wir diese Anstrengung nicht auf uns nehmen konnten in dem Moment. Und deswegen, wenn ich zurückblicke, bin ich sehr dankbar, dass eben dieser enge Kreis gar nicht so eng war. Oder der war sozusagen qualitativ eng, aber quantitativ durchaus zahlreich. Weil die Käseglocke, von der ich später immer wieder gehört habe von anderen Trauernden, da nicht so einsam war. Also natürlich sind wir erstmal allein, dass wir damit täglich zu tun haben und damit unmittelbar umgehen müssen. Aber diese Käseglocke, unter der man sehr einsam werden kann, die war eben dadurch so ein bisschen durchlässiger, weil einige Leute eben sehr früh an uns dran waren und auch immer wieder nachgefragt haben, können wir was tun? Erinnere mich immer gerne an eine Nachricht von einem guten Freund, der einfach mehr oder weniger aufgelistet hat, was er jetzt alles tun kann, aber eben auch sagte, ich soll bitte auch gar nicht antworten, wenn er nichts tun soll, weil auch das Antworten ist sozusagen ja Mühe. Also er einfach nur angeboten hat, wenn das und das und das und das und das übernommen werden soll, gib kurz laut, du kannst mir eine Einkaufsliste schicken, musst aber auch nicht, kannst einfach nur sagen, einkaufen, dann kaufe ich irgendwas. Ja. Und diese Leute haben uns wahnsinnig getragen in dieser Zeit. Und ich blicke da manchmal zurück und denke, wenn in dieser fragilen Anfangszeit unserer Trauer wir nicht so gut und nicht so toll aufgefangen worden wären, hätten wir auch nochmal ganz anderen Schaden nehmen können. Und wäre unter Umständen auch dieser Weg für uns gar nicht so möglich gewesen, den wir haben gehen können. Also ich hatte so, oder ich habe jetzt das Gefühl, wenn ich zurückschaue, dass es unglaublich wichtig war, auf welches Gleis wir da gesetzt worden sind. Und ich bin mir nicht sicher, ob das hinterher so gut möglich gewesen wäre, wenn man einmal auf ein anderes Gleis gekommen wäre, dann nochmal einen Spurwechsel hinzukriegen.
Ja, das ist schön. Das ist das Schöne im Unglück, das zu erleben.
Das hat Michael, der Pfarrer, der die Trauerfeier, der die Predigt gehalten hat bei der Trauerfeier, auch genauso gesagt. Was womöglich Außenstehende erstmal ein bisschen verwundern wird, aber dass er eben sagte, eure Trauer ist nicht nur schrecklich, auch wenn sie sehr schwer ist. Und er hat damit eben darauf abgehoben, dass wir sehr früh gesagt haben, dass unser Sohn ein Wunder ist, auch wenn er tot ist, weil dieses Wunder eben wie das Wunder, was man ja auch quasi aus dem biblischen Kontext kennt, sich ja nicht erklärt, sondern sich manifestiert. Und diese Manifestation war für uns einfach total deutlich spürbar darüber, wie sich dieser Freundes- und Familienkreis verändert, transformiert, zusammengerückt ist. Da hatten wir immer wieder so das Gefühl, dass wir sehen Gustav jetzt gerade. Das ist gar nichts, da muss man gar nicht esoterisch oder sonderlich religiös sein, sondern wir sehen unmittelbar, wie Gustav gerade die Welt verändert. So, das ist unmittelbar sichtbar.
Wenn man in dieser Situation ist, man geht in ein Krankenhaus, weil man merkt, irgendwas stimmt nicht mit dem Kind in meinem Bauch, dann hat man sehr viel Ängste und ihr seid sehr schnell auch, musstet ihr Entscheidungen treffen, über die man sich vorher im Leben wahrscheinlich nie Gedanken gemacht hat, geschweige denn als Paar miteinander abgestimmt hat. Mhm. Die Hebamme sagt zum Beispiel zu Charlotte, sie wollen einen Kaiserschnitt. Mhm. Und Charlotte sagt ja. Mhm. Und du wirst gefragt, Sammelgrab für Sternenkinder im Krankenhaus, das ist möglich. Oder Einzelbestattung beispielsweise. Und du sagst, wir möchten unseren Sohn einzelbestatten. Im Buch wirkt das so, als seien das Entscheidungen, die in der Minute jeder Einzelne von euch ganz klar getroffen hat. Ja. Ist es so, dass in diesen schrecklichen Situationen wir Menschen, du, Charlotte, es einfach gut gespürt habt für euch, was ist jetzt die richtige Entscheidung, ohne das breit zu diskutieren? Weiß man das?
Das kommt auf die Entscheidung drauf an. Also es gab Entscheidungen, bei denen ich mich hinterher gefragt habe, woher das eigentlich kam, dass ich sofort wusste, was ich antworten soll. Und das war beispielsweise diese Frage, die der Oberarzt eben mir gestellt hat, also ob ich diese Sammelbestattung in Anspruch nehmen möchte oder ob wir auf ihn selbst begraben lassen wollen. Und irgendwie, das habe ich mir sofort gewusst, nee, Quatsch, das kommt nicht in Frage. Ich will damit gar nicht sagen, dass das, also man muss dazu auch deutlich sagen, das ist natürlich auch eine ökonomische Frage, weil diese Sammelbestattung, die wäre vom Krankenhaus komplett übernommen und organisiert worden. Und etwas in mir war in dem Moment entweder so blind für die Konsequenzen oder so mutig zu sagen, das kriegen wir alles hin. Also das ist ökonomisch auf jeden Fall, aber man muss ja auch so eine Beerdigung organisieren. Und das war dann auch ganz schön anstrengend und ziemlich viel Arbeit, das zu tun. Nur irgendwie war mir in dem Moment vollkommen klar, das will ich selber machen. Also wir wollen selbst einen Bestatter beauftragen, der unseren Sohn nach Polen kommt. Bei manchen Entscheidungen waren wir hinterher auch unglaublich froh, dass die jetzt nicht direkt für uns getroffen worden sind, aber wo uns die aus heutiger Sicht richtige Entscheidung schon sehr nahegelegt wurde. Also beispielsweise war am Anfang der Diagnose noch nicht so deutlich, wie gefährlich die Situation für Charlotte auch ist. Und entsprechend hat der Oberarzt erstmal eben noch empfohlen, aber er hat zumindest zur Disposition gestellt, ob nicht auch natürliche Geburt ein gangbarer Weg wäre. Und dass es dann ein Notkaiserschnitt werden sollte und dass Charlotte auch in Lebensgefahr geschwebt hat, das war dann noch nicht klar. Aber also die Tatsache, dass die Hebamme sich ein Herz gegriffen hat, weil die müssen ja auch mit allen möglichen Haftungsfragen sich auseinandersetzen, und dass die einfach gesagt hat, dass die irgendwie gespürt hat, hier, ihr wollt jetzt einen Kaiserschnitt oder du willst jetzt einen Kaiserschnitt haben, hat es deutlich einfacher gemacht oder womöglich sogar überhaupt erst möglich gemacht, dass dieser Notkaiserschnitt noch rechtzeitig passiert ist, weil Charlotte einfach schon auf dem Weg ohnehin in die OP war. Wir eigentlich nur gewartet haben, dass die OP frei wird, und dann musste eben sofort gehandelt werden, bevor der OP frei geworden ist. Und dann hat man eben in einem anderen Raum operiert, von dem ich in dem Moment gar nicht verstanden hatte, dass es gar kein OP ist, aber eben dennoch eine Operation dann möglich war. Eine andere Entscheidung, die zum Beispiel ja sehr für uns uns sehr deutlich anempfohlen worden ist, war eben, als die Hebamme uns Gustav gebracht hat und ihn ja Charlotte einfach auf die Brust gelegt hat. Ich glaube, hätten die uns ihn einfach nur so hingestellt und wir hätten uns dann von selbst ihm nähern sollen, kann ich mir gut vorstellen, dass wir es nicht gewagt hätten, ihn aus seinem Körbchen, also er wurde in so ein kleines Körbchen gebracht und auch total schön angezogen in so einem Deckchen, und ich kann mir vorstellen, dass wir dann Angst gehabt hätten, und die Hebamme hat das nicht ermöglicht, also indem sie sofort wie bei einem lebenden Kind Körperkontakt hergestellt hat, hatten wir keine Chance, Angst vor ihm zu kriegen, sondern wir haben ihn sofort als unser Kind angenommen, und ich habe den dann einfach die ganze Zeit durch die Gegend, oder Charlotte durfte ihn auch haben, aber ich habe ihn sehr viel durch die Gegend getragen und mit ihm gesprochen, und das war unglaublich schön.
Das spürt man beim Lesen auch. Es gibt ja auch die Situation, ja, Gustav wird euch gebracht und wird ja auch wieder weggenommen und am nächsten Tag wiedergebracht, und dann gibt es die Situation, dass die Schwester sein Gesicht bedecken möchte, wenn sie ihn wieder über den Flur transportiert, und du das nicht möchtest. Und du gehst auch checken, steht Gustavs Name irgendwann an der Liste der Neugeborenen oder der geborenen Kinder. Und dieses, das ist mein Sohn und der ist jetzt auch auf der Welt, auch wenn er tot auf der Welt ist, aber er ist jetzt auf der Welt. Das ist so deutlich spürbar, wie wichtig das auch ist, angenommen zu werden mit einem toten Kind.
Ja. Ne? Ja.
Und das liest sich sehr deutlich. Und weil du gerade selber gelächelt hast, Du redest ganz viel noch mit ihm und es fällt dir auch schwer, ihn dann an dem letzten Tag, an dem klar ist, jetzt geben wir ihn ab. Mhm. Weil ja auch tote Kinder wie andere tote Körper eben ja einfach biologisch dann Zerfallserscheinungen ja irgendwann zeigen und dann hat man auch keine Chance mehr. Dann muss man ja irgendwann gehen lassen, auch wenn man nicht möchte. Aber ich so und dir fällt das in dem Augenblick schwerer als Charlotte, hatte ich den Eindruck.
Ja, aber
zumindest ist das das Literarische.
Nee, so war es auch, aber das hat natürlich mit den Ressourcen zu tun. Also das darf man, glaube ich, nie vergessen, wenn man über Trauer spricht, wie anstrengend das eben ist. Und sie hatte einfach einen Notkaiserschnitt hinter sich. Also wir haben im März eine kleine Tochter bekommen und da war es ein geplanter Kaiserschnitt. Und jetzt, wo ich diese beiden Operationen mit sämtlichen Vorbereitung, aber auch mit sozusagen der Genesung hinterher, wenn ich das jetzt vergleichen kann, verstehe ich auch jetzt erst, wie immens der Unterschied eben ist. Und Notkaiserschnitt ist eben einfach eine Notoperation, wo ratzfatz aufgemacht wird und dann eben die Genesung auch wesentlich schwerer ist. Und sie war einfach unglaublich geschwächt. Sie konnte nicht mehr. Zumal bei einem geplanten Kaiserschnitt kann man sich auch vorbereiten darauf. Und wir kamen ja aus den Vorbereitungen einer Party in den Kreissaal, in die Not-OP, in die Erkenntnis, dass unser Sohn gestorben ist. Und dann war sie eben auch noch physisch so geschwächt, dass sie eben irgendwann gesagt hat, eben ich kann nicht mehr, ich muss ihn jetzt verabschieden. Ja. Und ich dann eben, ich konnte noch nicht. Und wir uns dann eben sozusagen darauf einigen mussten, du legst dich jetzt einfach hin, du hörst einfach zu, aber ich muss noch mit ihm sprechen. Und ich glaube, auch das kann man sozusagen wie so ein Vorspann auf das, was später kommt, dann eben verstehen, dass die Trauerphasen immer wieder asynchron waren. Und die Herausforderung immer wieder war, wie kriegen wir hin, dass jeder seine Trauerphase so durchlaufen kann, wie er oder sie es eben gerade braucht. Und man dabei aber trotzdem zusammenbleibt,
ja,
sich nicht auseinanderdividiert.
Das ist ja das unglaublich Schwierige, was ja vielen Paaren nicht so gut gelingt, weil man in unterschiedlichen Phasen ist oder gar nicht versteht, dass der eine weiter will und der andere will nochmal zurück. Das bleibt, glaube ich, Zeit eines Lebens seine Aufgabe.
Ja.
Wir könnten viel über die Bürokratie und all das sprechen, was da passiert. Das würde ich jetzt den Lesern überlassen, das zu entdecken. Das ist aber ein wichtiger Punkt in diesem Prozess und steht, glaube ich, auch dafür, was wir am Anfang besprochen haben, wo wir gesellschaftlich mit dem Thema sind, dass Bürokratie dann eben auch gar nicht darauf eingerichtet ist und dass das wahnsinnig schmerzhaft ist und dass man da auch viel Kraft lässt, sich da durchzukämpfen. Es gibt aber auch so Erfahrungen mit Fremden, wo ich gestockt habe, wo Menschen sich mit euch austauschen. Es gibt diese wahnsinnig schöne Geschichte von den Wasserwerken, wo du anrufst an einem Tag und sagst, Entschuldigung, wir haben heute unsere Beerdigung, Sie können uns nicht das Wasser abstellen. Und dieser Mann alles dann doch möglich macht und das verschiebt.
Ja.
Unglaublich. Und dann habe ich mir zwei Stellen rausgeschrieben. Einmal die Frau, die zu euch ins Krankenhaus kommt, die Sarah, die Fotos macht von Gustav und euch, die sagt, bleibt zäh. Und andersrum eine, glaube ich, Behördenleiterin, die ihr Schicksal mit euch teilt und sagt, sie hätte auch mehrere Kinder verloren und sagt, verhärtet nicht so wie ich.
Mhm.
Und da habe ich gedacht, zwischen bleibt zäh und verhärtet nicht, das ist aber ein sehr schmaler Grat, auf dem man sich dann da bewegt zwischen diesen Ratschlägen.
Mhm.
Wie war das, diese Ratschläge überhaupt von mehr oder weniger ja fremden Menschen zu bekommen?
Ja, das war so total verblüffend, weil in dem Moment, wo andere Menschen eben mitbekommen haben, dass uns das passiert ist, haben sich plötzlich unglaublich viele geöffnet und uns Geschichten erzählt. Und ich dachte, wo kommen jetzt plötzlich die ganzen toten Kinder her? So, warum habe ich die vorher nicht gekannt oder von denen gehört? Und uns wurde es eben auch häufig gesagt, ja, so nach dem Motto, euch kann ich es ja sagen, ihr versteht das ja. Und da dachte ich eben schon häufig, da läuft eigentlich was falsch, dass sie das Gefühl haben, dass sie es nur uns sagen können und nicht auch anderen. Bei den Ratschlägen kommt es natürlich wie bei allen Ratschlägen immer drauf an, ja, also wie die sind. Sarah war mir unglaublich dankbar, weil die, muss ich vielleicht kurz erklären, also das war ein Verein oder eine Stiftung, die ehrenamtlich Fotografinnen und Fotografen organisiert, die in die Krankenhäuser kommen und verstorbene Kinder fotografieren, damit man eben, solange es noch geht, Erinnerungsfotos machen kann. Und die arbeiten ja komplett ehrenamtlich und die haben eine Hotline, die ist nicht rund um die Uhr besetzt, aber zumindest wird die rund um die Uhr, die haben so ein Tonband, also so ein Anrufbeantworter, das ist das Wort, die haben einen Anrufbeantworter und rufen dann ziemlich zeitnah an und organisieren das eben dann alles. Und mit Sarah sind wir immer noch in Kontakt und die war für uns irgendwie ganz früh wie so ein Hoffnungsschimmer, weil wir irgendwie gedacht haben, also ja, wie so ein, ich suche gerade nach guten Formulierung, aber irgendwie, sie hat uns einfach Mut gemacht, dass nicht alles wieder gut wird oder so, das geht niemals weg, aber dass ein Leben damit möglich ist. Ja, wir haben dann sehr, sehr häufig an sie gedacht und einfach, ja, mir fällt gerade nur so ein blödes Bild ein, wie so, es war wie so eine große Schwester dann sozusagen, wie so ein Vorbild sozusagen. Mhm. Und dieses nicht zu verhärten und gleichzeitig zäh zu sein, auf eine Weise sind die Bildlichkeiten ja total stimmig, wie du es gerade zusammengeführt hast, weil das Zähsein ist ja immer noch elastisch. Also das ist ja kein harter Block, der eben dann sofort springt, wenn er einen Riss bekommt, sondern Zähsein heißt eben, ja, eben nicht, versuche ich gerade ein Bild zu erklären, was eigentlich vollkommen klar ist.
Ja, ich glaube, das reicht, weil ja, was Sarah gesagt hat, Zähsein.
Ja.
Ich glaube, das kann sich jeder was draus nehmen.
Oder eine gewisse Verhärtung, was diese Behördenleiterin meinte, war, dass sie irgendwann das Leid anderer Menschen nicht mehr ernst nehmen konnte, sofern nicht mindestens irgendwie ein Bein fehlt oder jemand gestorben ist. Und natürlich ist das eine Form der Verhärtung, die vielleicht nicht so ganz menschenfreundlich ist.
Ja. Du musst erst was Schlimmes erlebt haben, wenn du es mit mir aufnehmen willst.
So, genau. Und ich glaube, ist dann auch, ja, kann auch eine einsame Geschichte sein. Aber was ich doch sagen muss, ist, dass Gustav irgendwie für mich schon eine Veränderung meiner Perspektive auf das Leben ganz massiv ausgelöst hat. Also für vieles habe ich halt schon einfach keine Zeit mehr. Für vieles habe ich auch keinen Nerv mehr. Und da glaube ich, zumindest fühlt sich das so an, als wenn das eigentlich ganz, ganz gut so ist. Und auch das ist so eine Lehre für mich gewesen, dass ich mich mit dieser Person auseinandersetze, die ich da werde. Weil diese Trauer, dieser Trauerprozess, Gustavs Tod war für uns beide, für Charlotte und mich, eine unglaublich transformative Erfahrung. Und dann muss man sich auch so ein bisschen erstmal wieder neu kennenlernen und sich auch annehmen und sagen, das bin ich jetzt und ich bin auch durchaus sehr verändert dadurch. Und vielleicht ist auch nicht jede Veränderung, die Gustav in uns befördert hat, eine ganz schlechte. Ja.
Das Metaphysische sozusagen, das hast du vorhin schon einmal angeschnitten. Im Buch gibt es immer wieder, sage ich mal, Zeichensprache von Gustav. Mhm. Die Kraniche bei der Beerdigung, die sich formieren. Der Smiley, der plötzlich aus dem Drucker rauskommt. Und was ich einfach besonders schön finde, Gustav heißt ja nicht nur Gustav, sondern ihr habt ihm noch einen Beinamen gegeben, der irgendwie auch spricht. Vielleicht magst du das erklären.
Genau, also wir haben ihn Gustav Tianming genannt. Das war zumindest einer von fünf chinesischen Namen, die wir auf dem Zettel hatten. Eigentlich war vorgesehen, dass meine Tante die in den Tempel trägt und dann, wie es sich gehört, eben mit dem Priester ausverhandelt, welcher Name es dann werden darf und wer eben ein gutes Schicksal verheißt sozusagen, also welcher Name. Das war nicht mehr möglich, weil ich eben seinen Namen eintragen musste. Und wir haben uns dann für Tianming entschieden, ja, weil es letztendlich, also es war ohnehin unser Favorit als Name. Tian ist der Himmel, Ming ist hell. Und Tianming in der Kombination heißt die Morgenröte. Und das haben wir so natürlich nicht antizipieren können, aber für uns ist das jetzt natürlich total schön, weil es eben immer eine Tageszeit gibt, wo man sich begegnet. Und ja, dann grüßt man sich natürlich auch und da spreche ich auch gerne mit ihm. Ja.
Im Buch gibt es den Satz, jetzt bin ich einer von denen mit einem Datum. Wächst Gustav für euch mit? Oder bleibt er in einem bestimmten, wie soll ich sagen, bleibt er klein?
Tja, ist eine gute Frage.
Ist auch vielleicht noch zu früh zu beantworten.
Ja, auf eine Weise. Also was ich zurzeit einfach so bemerke, was ich auch lernen muss, ist auch zuzulassen, dass er mir manchmal auch entwischt. Und das fühlt sich sehr schrecklich an. Und dann muss ich aber einfach vertrauen, dass er auch wieder zurückkommt. Und naja, also es ist auf eine Weise auch total einleuchtend. Also er ist eben tot, er kann hier nicht um mich herumspringen und mir mein Arbeitszimmer durcheinander bringen und ich kann jetzt auch nicht mit ihm in den Zoo gehen und dementsprechend, wenn viel los ist und ich irgendwie durch den Tag hetze und mit meiner Zeit nicht hinterherkomme und so weiter, dann ist natürlich auch logisch, dass er der Erste ist, der hinten runterfällt. Und wenn mir das dann klar wird, tut das weh. Und ich muss akzeptieren, dass das aber eben so ist. Also, und die Momente, wo er dann plötzlich wieder da ist und auch sich sehr deutlich bemerkbar macht, also wo ich wieder zu meiner Trauer finde, wo eine Erinnerung plötzlich auch sehr stark wird womit ich auch weinen muss, das sind sehr schöne Momente. Und ich glaube, was mir total geholfen hat, war, oder was uns beiden, glaube ich, sehr geholfen hat, war, sich unbedingt diese normative Kamera, die man so manchmal über sich schweben spürt, dass man, wenn man sie schon nicht abmontiert bekommt, sie zumindest nicht so ernst nimmt. Also sozusagen, dass man eine gewisse Vorstellung von Trauer hat und dann versucht, diese Vorstellung zu entsprechen. Und die individuelle Trauer wird aber immer ein bisschen anders sein. Die wird auch manchmal ein bisschen komisch sein. Man wird auch mal einen unpassenden Witz machen oder so. Und das dann aber zuzulassen und zu sagen, ich habe schon einen Sohn verloren, jetzt muss ich nicht auch noch irgendwie vor mir selbst irgendwie performen, dass ich das auch nach einer bestimmten Vorstellung angemessene Art und Weise alles mache, sondern dass ich da auf meine Weise durchgehe. Das zuzulassen hilft, glaube ich. Sonst setzt man sich ja noch zusätzlich unter Druck und ist dann eben nicht nur dabei, damit klarzukommen, sondern auch noch, ja, man versucht dann irgendwie eigentlich ja eine Hollywood-Variante der Trauer dann irgendwie nachzuspielen.
Ein Kitsch.
Wie?
Den Kitsch.
Den Kitsch, ja, genau. Und dann eben auch zuzulassen und zu sagen, shit, jetzt bin ich den ganzen Tag so durch die Gegend gehastet und jetzt denke ich zum ersten Mal an ihn und das tut weh, daran zu denken, also zu bemerken, dass ich erst jetzt an ihn denke. Einerseits diese Trauer darüber, diese Trauer zuzulassen und dann aber eben auch zu sagen, ich will mich jetzt aber nicht auf der Metaebene schlecht fühlen, sondern ich will mich einfach nur auf der primären Ebene schlecht fühlen. Das hilft dann, glaube ich. Und wenn man dann darauf vertraut, dass die Verbindung immer wieder da ist und dass sie dann eben kommt, wenn sie kommen will. Ja, also das hat mir, glaube ich, einfach sehr geholfen, ich glaube, man kann sich vorstellen, wie Menschen, die Probleme mit Angst haben. Also bei der generalisierten Angststörung ist ja beispielsweise ein häufiges Problem, wenn man beginnt, Angst vor der Angst zu bekommen. Und diese Meta-Angst ist sozusagen, die kommt einfach nur obendrauf. Und so ist es mit der Meta-Vorstellung, wie Trauer auszusehen hat. Dann habe ich nicht nur die Trauer, sondern muss ich auch noch mit dieser Normativität umgehen. Und diese Normativität immer wieder zur Seite zurück und zu sagen, meine Trauer sieht jetzt eben so aus. Und die nehme ich jetzt auch so an, weil die ist schon schwer genug. das vereinfacht die Dinge ein bisschen. Diese Normativität wird man nie wegkriegen, weil man immer wieder denken wird, shit, das sollte man nicht eigentlich so und so. Aber es hilft, glaube ich, das zu durchschauen, zu sagen, das ist jetzt eine Filmvariante.
Und deine Normativität sozusagen der Trauer, deine Trauer hat dich dazu berufen, dieses Buch zu schreiben. Das hätten viele andere auch nicht gemacht. Die hätten ihre Erfahrungen, ihre Gedanken, ihre Gefühle in ihr Herz eingegraben und hätten sich nicht verletzlich gezeigt und es nicht mit der Welt geteilt. Und dadurch, dass wir beide hier sitzen, uns möglicherweise hoffentlich Menschen zuhören, wird ja einfach auch ein Thema in die Welt getragen. Aber du erzählst natürlich auch noch mal von Gustav. Und Gustav ist auch noch mal wieder in der Welt. Und das ist ja einfach das unglaublich Schöne. Ich wollte dich zum Abschluss bitten, ob du noch ganz kurz vielleicht, aber auf jeden Fall noch mal eine Passage aus deinem Buch vorlesen magst.
Ich glaube, ich würde... Ja. Die Seelsorgerin ist da. Sie sagt, es tue ihr sehr leid. Sie gibt uns eine kleine Engelsfigur aus Metall. Ich glaube, Messing oder Kupfer. Kühl und schwer liegt sie in der Hand. Ich sage, wie soll ich an einen Gott glauben, der mir meinen Sohn nimmt? Sie schaut mich an. Mhm, macht sie und nickt. Ich meine das gar nicht rhetorisch, aber sie betrachtet mich schweigend. Irgendwann sagt sie, ich könnte ihren Sohn jetzt segnen. Okay, sage ich. Sie spricht ein Gebet, von dem ich kaum etwas mitbekomme. Ich sehe nur, wie sie Rosenwasser auf seine Hände streicht, auf seine Stirn. Und ich weine auf seinen Strampler. Meine Nase läuft, es fließt mir in den Bart. Vom Bett her höre ich Charlotte. Sie schluchzt. Amen, sagt die Seelsorgerin. Amen, flüstert Charlotte. Ich sage nichts. Oder vielleicht sage ich Danke.
Und ich sage Danke. An einer Stelle im Buch hast du geschrieben, es gibt mir Halt, von Gustav zu erzählen, von allem, was uns geschehen ist. Und es muss schön sein, weil es wie Grabpflege ist.
Danke für die Einladung.
Danke.
Ja, da haben mir selbst am Ende die Worte gefehlt. Janniks Buch und Jannik selbst haben mich sehr beeindruckt. Die eigenen Gefühle zu sortieren und in Literatur gießen zu können, Worte finden zu können, wo die Sprache eigentlich am Abgrund steht, das ist eine große Gabe und das ist auch ein Geschenk, dass Jannik und Charlotte diese Geschichte von Gustav, ihre Geschichte, mit uns teilen. Für immer sehe ich dich wieder, ist auch als Hörspiel produziert worden. Wenn du magst, klick dich mal in die Hörspieldatenbank des Norddeutschen Rundfunks. Sehr zu empfehlen. Und dann hören wir uns ja hoffentlich wieder in der nächsten Folge von Troststoff. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Troststoff. Ein Literaturpodcast. Geschichten über Tod, Trauer und Trost. Ende.